Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Natürlich ist es auch eine Kriminalgeschichte, aber es ist eben auch viel mehr. Das ist eben eine Geschichte, die sehr, sehr viele Ebenen und Facetten hat. Und das macht sie eben heute auch nach wie vor so interessant.
Ein zartes, kränkelndes, frommes Biedermeier-Fräulein auf einem westfälischen Wasserschloss befasst sich mit Mord und Totschlag, mit Brutalität, prekären Familienverhältnissen, mit Alkoholismus, Armut und Kriminalität, mit Schuld und Sühne, mit göttlicher und irdischer Gerechtigkeit, mit dem Ursprung und der Macht des Bösen.
In einer aufgewühlten Zeit. Viele Menschen fliehen aus dem Rationalismus der Aufklärung in eine neue Frömmigkeit. Glaube als sinnliche Wahrnehmung. Religion und die Erfahrung göttlicher Transzendenz sind keine Sache des Verstandes mehr, sondern des Gefühls.
Zwischen Revolution und Restauration, Biedermeier und Vormärz, schreibt das kränkelnde Biedermeier-Fräulein. Ihr Name? Annette von Droste-Hülshoff. Und sie schreibt eine Geschichte über ein dunkles Geheimnis in unruhigen Zeiten.
Wer sich einmal auf diese mysteriöse, zwielichtige Geschichte eingelassen hat, kommt so leicht nicht wieder von ihr los.
Das verdammte Licht der Aufklärung. Die Judenbuche in Zeiten des Umbruchs. Von Kirsten Serup-Bielfeld. Hatte der Förster ihn nicht gewarnt? Ja, sicher. Er hatte ihm den Rat gegeben, noch vor Anbruch der Dunkelheit den Heimweg anzutreten. Denn Nacht und Finsternis, so hatte er gesagt, meinten es nicht gut mit den Menschen. In der Nacht nämlich treiben die Holzfrevler ihr Unwesen in den Wäldern. Sie fällen Bäume, um das Holz zu verkaufen. Ganze Schneisen schlagen sie in den Forst, während Aufseher und Grundherren dem Treiben hilflos zusehen müssen. Nachdem er mit dem Förster noch eine Pfeife geraucht hat, zieht der jüdische Händler Soestmann Behrendt im schwindenden Licht dieses Februartages 1783 mit seinem Karren durch den Wald von Bückendorf in Richtung seines Heimatdorfes Ovenhausen. Nebelschwaden hängen in der Luft. Die Bäume werfen düstere Schatten. Ein Windstoß fegt durch ihre mächtigen Äste. Hört er da nicht plötzlich ein Rascheln im Unterholz? Lauert ihm dort jemand auf? Angestrengt späht er in das Dickicht. Doch die Dunkelheit hüllt jetzt alles ein.
Soestmann Behrendt kommt nie zu Hause an. In dem dichten Waldgebiet zwischen Bückendorf und Ovenhausen begegnet er in dieser Nacht seinem Mörder. Zwei Tage später wird seine Leiche gefunden. Unter einer mächtigen Buche.
Im Jahr 1818 weilt Annette von Droste-Hülshoff auf dem Gut ihres Onkels, des Freiherrn von Haxthausen. Ganz in der Nähe hatte sich rund 30 Jahre zuvor jener Mord an dem jüdischen Händler zugetragen. Ein Mord, der nie aufgeklärt wurde. Eine Geschichte, die Annette nicht loslässt. Ihr ausgeprägter Sinn für das Unheimliche, das Spukhafte kommt hinzu, wie der katholische Theologe Ottmar Fuchs notiert.
Die Droste liebte es, wenn sich in der dämmernden Heide Geisterhaftes zusammenbraute.
Fräulein Annette hat also die Zeit überdauert. Was von der Lektüre der Judenbuche auch noch nach Jahren hängen bleibt, ist neben Bruchstücken der Handlung ein wie auch immer gearteter, mysteriöser Nachgeschmack. Gespenstisch, rätselhaft, unwirklich.
1842 wird aus diesem mysteriösen Kriminalfall eine der berühmtesten Novellen der deutschen Literaturgeschichte.
Wer sich einmal auf diese mysteriöse, zwielichtige Geschichte eingelassen hat, kommt so leicht nicht wieder von ihr los.
Der Literaturwissenschaftler Walter Gödden.
Mit jedem Wiederlesen gewinnt sie neue Facetten, spricht sie auf eine andere Weise an. Und eben das ist es ja, was einen Klassiker ausmacht. Er nutzt sich nicht ab, sondern bleibt aktuell.
Die Dichterin zeichnet mit kunstvoll raffinierten Federstrichen ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen.
Also es ist eben ein Sittengemälde. Annette von Droste-Hülshoff ist keine gemütliche Biedermeier-Autorin. Das ist eine völlige Verzeichnung. Die gibt es schon lange, die ist aber vollkommen irreführend. Man wollte sie gern von westfälischer Seite eben auch so ein bisschen verharmlosen, nur trifft es eben überhaupt nicht ins Ziel.
Jochen Grywacz, Präsident des Droste-Forums.
Es geht eben darum, auch gesellschaftliche Situationen zu schildern. Das ist etwas, was natürlich überhaupt nicht in eine gemeine Vorstellung von Biedermeier passt. Das ist natürlich eine sehr, sehr zerrissene Zeit.
Hallo.
Es sind in der Tat bewegte Zeiten, in die Annette 1797 als Tochter einer alten westfälischen Adelsfamilie auf Burg Hülshoff bei Münster hineingeboren wird. Zeiten zerbrechender Ordnung, Zeiten zerfallender Gewissheiten, von den Nachwehen der Französischen Revolution und den napoleonischen Kriegen geprägt. Zeiten, in denen die Ideen der Aufklärung politisch Wirkung entfalten.
Seit dem Wiener Kongress von 1815 streben die europäischen Fürsten eine Wiederherstellung der alten Ordnung an. Doch dem steht nun ein zunehmend liberales Bürgertum entgegen, das im Vormärz selbstbewusst einen deutschen Nationalstaat mit einer Verfassung fordert. Für die katholische Kirche ist das eine kritische Zeit. 1802 hatte die Säkularisation eine rund tausendjährige Kirchen- und Klosterkultur hinweggefegt und die geistlichen Fürstentümer aufgelöst. Das Fürstbistum Münster wurde säkularisiert und große Teile Westfalens wurden Preußen zugeschlagen. Und Aufklärung und Religiosität schienen geradezu ein Gegensatzpaar zu sein.
Und doch entstand ausgerechnet in dieser Zeit so etwas wie eine neue katholische Blüte im Münsterland, der Heimat von Annette von Droste-Hülshoff.
Nämlich in dem berühmten Münsterschen Kreis, dem Salon der Fürstin Amalie von Galizin, einem Salon nach Art der literarischen Salons, wie es sie zu dieser Zeit häufig gab, nur eben in der katholischen Version.
Dort trafen sich einige der klügsten Köpfe dieser Zeit. Kleriker, Adlige und Bildungsbürger, Dichter und Philosophen, Domherren und Weihbischöfe, Katholiken, Protestanten und Agnostiker. Bei Tee und Gebäck diskutierten dort prominente Besucher. Der Generalvikar des Bistums Münster, Franz von Fürstenberg, der niederländische Philosoph Franz Hemsterhuis, die Brüder Droste Fischering, der Dichter Friedrich zu Stolberg und die Eltern der Annette von Droste-Hülshoff.
Wenn wir über Annette sprechen, da müssen wir einfach erstmal davon ausgehen, dass sie in diesen Kontexten des gelebten Katholizismus, wie er in den Familien des Adels dann praktiziert wurde, vollkommen auch zu Hause war.
Sagt der Literaturwissenschaftler Jochen Grywacz.
Es ist natürlich jetzt auch eine Zeit, in der die Naturwissenschaften ihre Ergebnisse produzieren. Und in den Texten Annette von Droste-Hülshoffs werden all diese naturwissenschaftlichen Aspekte, die auch das alte religiöse Weltbild in Frage stellen, thematisiert. Und daraus wird also dieses Zerrissene auch deutlich, dass es eben einerseits dieser aufgeklärte Katholizismus, der immer wieder auch in diese Konstellation gerät, dass bestimmte Sichtweisen in Frage gestellt sind.
Religiosität, Aufklärung und eben aufgeklärter Katholizismus. Ein bedeutender Impuls, der von den geselligen Runden des Münsterschen Kreises ausging. Gastgeberin und Mittelpunkt war die Fürstin Amalie von Galizin, eine Rebellin gegen die Zwänge und Konventionen ihrer Zeit, eine Freidenkerin, intelligent, aufrührerisch, irrlichternd zwischen Aufklärung und dem von ihr mitbegründeten romantischen Katholizismus.
Der romantische Katholizismus hatte sich zum Ziel gesetzt, gegen die Kälte und den Rationalismus der Aufklärung ein gefühligeres religiöses Gegenmodell zu entwickeln, hin zu einer neuen Frömmigkeit. Die Aufklärung hatte den Intellekt, nicht aber die Herzen angesprochen. Und die sehnten sich nur nach einer verloren gegangenen Welt, nach einem Ausweg aus der religiösen Unbehaustheit dieser Zeit.
Die Mitglieder des Münsterschen Kreises waren keineswegs Aufklärungsgegner, teilten auch nicht das Bild der offiziellen Kirche vom verdammten Licht der Aufklärung, das nicht in Einklang mit katholischer Glaubenstradition zu bringen war. Sie suchten nach einer Brücke, um eine aufgeklärte Moderne, eine romantische Sensibilität und eine traditionelle katholische Frömmigkeit zu verbinden.
Als Annette von Droste-Hülshoff um das Jahr 1820 die Judenbuche beginnt, ist der Münstersche Kreis bereits Geschichte. Sind ihre persönlichen Begegnungen mit der Fürstin Galizien lange her. Doch der Einfluss ist zu spüren, sagt Jochen Krüwatsch. Das Ringen um eine Verbindung zwischen aufgeklärter Moderne und individueller Frömmigkeit hat ein Echo im Werk der Droste-Hülshoff.
Das ist dieser Aspekt, der gerade da stark wird durch den Einfluss der Amalie von Galizien. Und wenn man so will, ist das eine Fortsetzung auf der Basis. Und es wird deutlich, wie ein Individuum eben vor dem Hintergrund von rationalen Erfahrungen, rationalem Wissen, Schwierigkeiten zunehmend mit sich und seinem Bezug zur Religion hat.
Annette von Droste-Hülshoff ist, selbstverständlich, eine fromme und gehorsame Tochter der Mutterkirche. Und doch blitzen in ihrem Werk immer wieder Facetten auf, die einen Einblick in ihre inneren Kämpfe und in die von religiösen Zweifeln erschütterte Seele geben.
Es geht darum, diesen Gottesbezug zu definieren, aber in der Bredouille zu sein, ihn immer wieder zu verlieren. Und ein prägender, ganz wichtiger Satz ist, mein Wissen musste meinen Glauben töten. Also so weit geht es in diesen Texten. Eine verzweifelte Gottsuche, die eben immer wieder das Individuum zu Boden wirft.
Der Konflikt zwischen Ratio und Religio, der schon im Münsterschen Kreis angelegt ist, wird bei Annette zum individuellen Ringen, zu einem inneren Kampf, der permanent Unsicherheit produziert. Man liest die Judenbuche unter ganz neuen, verunsicherten Vorzeichen.
Das ist eben eine Geschichte, die sehr, sehr viele Ebenen und Facetten hat. Und das macht sie eben heute auch nach wie vor so interessant.
Mit fast schon unbarmherzigem Realismus porträtiert Annette eine Dorfgemeinschaft verschlagener Individuen in einer Landschaft, deren oberflächlicher Reiz die Enge, Intoleranz und Empathielosigkeit ihrer Bewohner nur mühsam verdeckt.
Friedrich Mergel war der einzige Sohn eines Grundeigentümers geringerer Klasse im Dorf B, das, so schlecht gebaut und rauchig es sein mag, doch das Auge jedes Reisenden fesselt durch die überaus malerische Schönheit seiner Lage in der grünen Waldschlucht eines Gebirges.
In einem für die Zeit ungewöhnlichen Psychogramm schildert die Dichterin die Geschichte eines Jungen aus ärmlichen Verhältnissen, dessen Weg als Sohn eines notorischen Säufers schon früh und auf unheilvolle Weise vorgezeichnet ist. Als Friedrich 9 Jahre alt ist, verliert er seinen Vater.
Und nun begriff er nach und nach aus den Reden der Umstehenden, dass der Vater tot im Brederholz gefunden worden sei und jetzt in der Küche liege.
Friedrich gerät mehr und mehr unter den unheilvollen Einfluss seines Onkels Simon, dessen Sohn Johannes Niemand sein Schützling wird. Aus den bedrückenden Erlebnissen einer desolaten Kindheit entwickelt sich nun fast folgerichtig eine Kriminalgeschichte, die zu einem Wechselspiel von Verschleierung und Aufklärung wird. Eine grausige Tat folgt der nächsten. Doch wer ist Opfer, wer Täter?
Darauf gibt die Autorin keine Antwort. Sie wird nie eindeutig. Sie verwirrt und irritiert, führt auf falsche oder vielleicht doch richtige Fährten, sät Zweifel, spickt den Text mit Mehrdeutigkeiten und Widersprüchen, präsentiert ungelöste Rätsel, eröffnet neue Spekulationen und endet immer wieder in einer Sackgasse. Sie beschreibt Brüche und Risse, verknüpft Morsches mit Morbidem und weist unterschwellig auf unterschwellige Bedrohungslagen hin. Selbst die Natur ist bei ihr noch zweideutig, angesiedelt zwischen Idylle und Horror. Die Macht des Düsteren, des Mysteriösen bleibt ungebrochen. Der Versuch, eine Symbiose zwischen Spiritualität und Faktengläubigkeit zu schaffen, hat nicht nur den Münsterschen Kreis beschäftigt.
In der literarischen Verarbeitung in der Judenbuche demonstriert Annette von Droste-Hülshoff eine allgemeine Verunsicherung des modernen Menschen überhaupt. Die Unsicherheit aller Erkenntnis.
Was dann eigentlich wirklich passiert, und das macht ja dieser Text wirklich schwierig, das genau zu ergründen, beziehungsweise er ist so konstruiert, dass es immer wieder Fragen gibt, die nicht ganz eindeutig zu beantworten sind.
Ein furchtbarer Donnerschlag. Alles fuhr zusammen. Dann Geschrei und Getümmel auf der Treppe. Die Türe ward aufgerissen und herein stürzte die Frau des Juden Aaron, bleich wie der Tod, das Haar wild um den Kopf, vor Regen triefend. Sie warf sich vor dem Gutsherrn auf die Knie.
Gerechtigkeit, rief sie. Gerechtigkeit! Mein Mann ist erschlagen.
Und sank ohnmächtig zusammen.
Da Friedrich mit seinem Schützling Johannes Niemand geflohen ist und auch keine Beweise für seine Täterschaft vorliegen, kann er des Mordes nicht überführt werden. Er bleibt spurlos verschwunden. Viele Jahre lang. Die Tat bleibt ungesühnt.
Kurz nach dem Mord ziehen Mitglieder der jüdischen Gemeinde mit ihrem Rabbiner hinaus ins Brederholz. Dort kerben sie eine hebräische Inschrift in den Stamm der Buche ein, unter der die Leiche des Aaron gefunden worden war. Die Inschrift richtet sich an den Täter, von dem es heißt, Gott werde ihn finden und bestrafen.
Gott bestraft den Täter. Zur Unsicherheit gesellt sich bei Annette hier ein unerschütterliches Vertrauen in Gottes Gerechtigkeit, trotz aller Zweifel. Schuld und Sühne, die Erforschung des Gewissens vor dem Hintergrund ihres christlichen Glaubens. All das ist bei Annette ein immer wiederkehrendes Thema.
Sie waren unter der Buche angelangt.
Ich sehe nichts, sagte der Gutsherr. Hierher müssen Sie treten, hierher, an diese Stelle.
Dem war so. Der Gutsherr erkannte seine eigenen abgetragenen Schuhe.
Gott, es ist Johannes. Es ist nicht recht, dass der Unschuldige für den Schuldigen leide. Sagt es nur allen Leuten. Der da, er deutete auf den Toten, war Friedrich Mergel.
Und wieder ändert sich der Blickwinkel. Es dominieren nicht mehr kriminalistische Erkenntnisse oder schlüssige Ermittlungsergebnisse, sondern unbeantwortete Fragen. Die Zwangsläufigkeit, mit der von Beginn an das Soziogramm und das Psychogramm eines Mörders vorbereitet zu sein schien, entpuppt sich auch hier wieder als ein Irrlicht, ein Weg in eine Sackgasse. Wurde hier ein Mensch zum Täter, weil er Opfer sozialer Umstände ist? Oder ist alles ganz anders? Es ist ein Text, der Unsicherheiten erzeugen will und der damit den Zweifel, das Hinterfragen der Religiosität einer ganzen Epoche zu spiegeln scheint.
Ist Friedrich Mergel der Mörder des Aaron?
Und es gibt immer wieder Argumente für das eine, für das andere. Ich sehe es tatsächlich so, dass dieser Text eben gerade das nicht erzeugen will. Er will gar nicht eine genaue Überführung eines Täters, sondern er will im Gegenteil genau diese Punkte deutlich machen, die in diesem Text eben undeutlich bleiben. Der Text will den Leser dafür sensibilisieren, dass seine Wahrnehmung von Wirklichkeit in hohem Maße von unterschiedlichen Aspekten geleitet ist. Und das heißt also, dass es keine eindeutige Erklärung von Wirklichkeit mehr gibt.
Der Mörder im historischen Mordfall, das Vorbild für Friedrich Mergel, erhängt sich im September 1806 an der Judenbuche. Die Prophezeiung der jüdischen Gemeinde scheint sich erfüllt zu haben.
Die hebräische Inschrift am Stamm der Buche lautet:
Wenn du dich diesem Orte näherst, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast.
Das verdammte Licht der Aufklärung. Die Judenbuche in Zeiten des Umbruchs, von Kirsten Serup-Bielfeld. Es sprachen Claudia Mischke, Bernd Hahn, Hildegard Meyer und Christian Rex. Ton und Technik Sven Speich. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Benedikt Schulz. Produktion Deutschlandfunk 2022.